Nerdcast, der ultimative Schweizer Podcast für Metal Freaks und Metal Nerds.
Yeah, hallo zusammen. Allererste Folge von Nerdcast, dem Schweizer Metal Podcast. Herzlich willkommen. Wir sind hier, wir vier sind aufgeregt wie Elfjährige und gespannt wie Pfeilbögen, die uns die Reise hier feiert. Ist ziemlich auf der Hand gelegen, dass unsere erste Folge das erste Black Sabbath Album wird, weil was gibt's für einen kleineren gemeinsamen Nenner als das Album und ikonisch und natürlich eine unglaubliche Aura. Wir sind 1 bzw. 0 bzw. minus 5 Jahre alt gewesen, wo die Platte rausgekommen ist am 13. Februar 1970. Und eigentlich haben wir genau zum 53. Jahrestag haben wir raus mit der ersten Folge. Und dann ist wahrscheinlich irgendein Figure in Black am Ende vom Bett von unserem Greili auftaucht und hat eine Grippe beschert. Wegen dem haben wir jetzt eine Woche Verspätung. Aber jetzt legen wir dafür umso härter los. Also, wir haben lange darüber geredet, wir möchten einen Podcast machen. Irgendwann haben wir gefunden, bevor irgendwelche Hoshis das machen, die nicht einmal wissen, wer der Nick Simpo oder Dennis Stratton oder der Claude Schnell ist, wenn wir die sind, was zuerst machen. Und wir haben hier eine illustre Runde, der Greili, der Bäumli und der Philipp. Und würde gerne jetzt mal ganz kurz die Runde machen, dass jeder mal ein bisschen erzählt, was hat er für ein Verhältnis, für eine Beziehung zu diesem Album. Es gibt ja immer so den magischen ersten Moment, wo man eine Platte in den Fingern hat. Sie Platte damals natürlich noch. Was da alles mit einem passiert. Greili, wo, wenn ist das bei dir passiert?
Danke, Fran. Das ist eine spannende Frage, weil ich mag mich irgendwie nicht mehr ganz, ganz genau erinnern, wo der wirkliche erste Kontakt mit dem ersten Album stattgefunden hat. Ich weiss nur, ich bin so zu Headless Cross-Zeiten 1988 auf Black Sabbath mal richtig aufmerksam geworden. Natürlich ein paar von den Klassikern schon kennt. Und irgendwann in dieser Zeit, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hat es das Liestl im Städtli Flomi gehabt, wo ich dann irgendwie die Platte gekauft habe für 7 Stutz oder irgendetwas, französische Vertigo-Pressung, und dann immer gelost. Und bei mir ist sie aber zugänglichermaßen immer ein bisschen im Schatten von Paranoid hängen geblieben, weil ich die schon hatte und die erste einfach ein bisschen weniger gelost. Aber nichtsdestotrotz, mein bleibender Eindruck ist einfach immer noch das Gatefold, wo ich das aufgemacht habe als frühe Teenie, das schwarze Ding, das Kreuz drin, das ist einfach hängen geblieben. Das ist wirklich, glaube ich, das Prägendste gewesen. Also abgesehen natürlich vom gesamten optischen Auftritt und der Musik.
Mhm. Also zu der Einschätzung vom Album kommen wir ja dann später noch. Bäumli, was ist bei dir da passiert? Kannst du dich auch noch erinnern, zeitlich?
Natürlich, aber ich habe mich sogar recherchieren und ein paar alte Kontakte aktivieren. Ich bin ja, wo das Album rausgekommen ist, bin ich 1 gewesen. Also dort habe ich noch nicht können das Album kaufen. Aber 1978 habe ich meine Seele verloren an Hardrock, Heavy Metal. Und zwar mit dem AC/DC-Album Power Rage ist es losgegangen. Und nachher, wo ich eigentlich da als kleiner Metalhead unterwegs war, habe ich Bruder von einem sehr guten Freund, hat mir in der Zähnepause immer 2 Alben gegeben. Unter anderem war das Sex Pistols Ramones und oder Rainbow on Stage und Tokyo Tapes Scorpions oder Killing Machine Motorhead. Und dann ist es eben gekommen, Folkhead und Sabbath. Und zwar aber nicht das erste Sabbath-Album, sondern Best of We Sold Our Soul to Rock'n'Roll. Bin heimgegangen, habe das aufgelegt. Der erste Song ist der Titelsong Black Sabbath. Der hat mich komplett weggeblasen. Dann habe ich weitergelost und dann ist nicht mehr ganz so viel passiert, bis ich das Album gekehrt hat. Das ist dann Warpix und die Songs auf dem zweiten Album. Aber ja, es ist passiert, 1978, nachdem ich meinen Kollegen darauf wieder bringen konnte, weiss ich es jetzt auch wieder.
Okay, alles klar. Jesby, wie war das bei dir gewesen?
Mir hat es eigentlich angefangen mit einem Nachbar, der Gitarre gespielt hat. Und er war ein riesiger Blackmore-Fan. Das hat jetzt noch nicht viel mit Sabbath zu tun, aber er hat mir Rainbow on Stage hat er mir gegeben. Respektive, das war eine der ersten Platten, die ich dann hatte. Und dort hat ja der Dio drauf gesungen. Und weil ich den Dio so toll gefunden habe, habe ich irgendwann mitbekommen, dass der auch bei einer anderen Band jetzt singt. Das war in dem Moment Black Sabbath gewesen, Heaven and Hell Zeiten, Morbules Zeiten. Und eigentlich bin ich dann, habe das eigentlich recht gut gefunden, aber irgendwie hat mir Rainbow trotzdem besser gefallen mit dem Dio damals. Aber es hat dann viele Jahre später, und das ist jetzt ein bisschen peinlich, habe ich eigentlich Sabbath völlig ignoriert, oder? Bis ich auf einer B-Seite eine Coverversion gehört habe von einer Anthrax-EP, wo sie Sabbath Bloody Sabbath gecovert haben. Und dann habe ich gedacht, ich muss mal die alten Sachen wirklich mal nochmal hören, weil ich habe es nur so ein bisschen kennt. Ich habe Live at Last einmal gehabt, die Live-Platte, die doch eher ein bisschen ja, durchschnittliche Aufnahme ist und das hat nicht so gezündet damals. Aber dank dieser Coverversion bin ich dann wirklich zurückgegangen an die erste Platte und sofort verliebt gewesen ab dem Moment. Das muss dann so 87, schätze ich mal, vielleicht ist es sogar 88 schon gewesen, muss das ungefähr passiert sein.
Okay, alles klar. Also bei mir ist es so gewesen, ich bin in dem Fall schon ein bisschen früher als ihr am Start gewesen. Ich habe Weihnachten 1978 ist Never Say Die unter dem Weihnachtsbaum gestanden. Und ungefähr ein halbes Jahr später habe ich Sabbath Bloody Sabbath gekauft, weil ich das Cover unglaublich beeindruckend gefunden habe. Und dann ist das eigentlich von diesen zwei Sabbath, die ich hatte, ist das mein Lieblings-Sabbath geworden. Und das ist dann drei Jahre so gegangen, dass ich nur die zwei Platten kennt habe. Und dann hatte ich einen Kumpel in der Schule, der Boris, der hat ein Overkill Motorhead-Shirt da. Und irgendwann hat sich herumgesprochen, der hat eine Wahnsinnssammlung. Und ich habe gefragt, ob man No Sleep Till Hammersmith aufnehmen kann. Er hat gesagt, ja, ich kann noch ganz viel anderes aufnehmen. Dann habe ich abgemacht mit ihm und er hat oft alles gehabt. Dann bin ich 10-90 Mikro-Kassetten gekauft, habe ihm sie gegeben und vier Tage später hat er alle überspielt. Und unter anderem war das erste Album und Paranoid sind drauf gewesen. Und dann weiss ich noch, wie ich es oben angestellt habe und dann halt Glocke, oder? Und dort Glockensong war praktisch ein Revival von Hell's Bells für mich, weil das habe ich schon kennt. Okay, ein weiterer Glockensong. Und dann natürlich der Tritonus und so weiter und so fort. Aber was ich jetzt gern, also bei mir hat übrigens das eine, weil ich sage, der Inlay-Cover mit dem umgekehrten Kreuz, gell? Also das C90-Kassette-Hülle hat keine Chance gehabt, mehr zum Satanist zu machen. Ist eigentlich schade. Ist an mir ist sicher ein grossartiger Satanist verloren gegangen. Ja, yeah, aber wenn wir jetzt mal ein bisschen wenn dort reingehen, was das Album mit uns gemacht hat, haben wir es mögen, welche Songs sind geblieben, welche haben uns interessiert, Greili, was ist da hängen geblieben?
Also bei mir ist es eigentlich gleich gegangen, wie jetzt dir auch schon gesagt haben, meine Titelsong mit dem Gewitter, mit der Glocke und dem schweren Riff mit dem Tritonus und auch was ich mir immer besonders ganz cool gefunden habe, an diesem Riff, ist der Thriller auch, den er macht auf dem Tritonus. Das ist schon etwas, was ganz, ganz, ganz prägend war. Plus auch der schnelle Schlussteil. Der hat irgendwie, das ist auch so, ja, irgendwie so eine stereotype Heavy Metallery. Er ist eine Blaupause geworden für so viele Riffs. Und wie andere auch gesagt haben, wie so ein bisschen der Rest von der Platte hat vielleicht in dieser frühen Zeit nicht ganz so gezündet. Es ist vielleicht kein Song so heavy und gleichzeitig und über die Jahre, wenn man es immer wieder und wieder gehört, gefunden, Mann, es ist gleich ein tolles Album, das durchzieht. Aber ich finde, es hat auch Höhen und Tiefen. Es ist noch lustig, früher zum Beispiel The Wizard nie so lässig gefunden. Den schätze ich jetzt dafür umso mehr. Und im Moment finde ich N.I.B. so der least favorite. Ist mir fast ein bisschen zu simpel vom Riff und vom Text her. Obwohl das die Platte vielleicht auch auszeichnet, eine gewisse Naivität. Und was eigentlich dann sonst noch so mein heimlicher Lieblingssong ist, ist Wicked World, wo halt nur auf der Ami-Pressung drauf hast oder dann auf Single noch hast können haben. Und so habe ich irgendwie nie ganz verstanden, warum der in Europa nicht drauf war. Aber anyway, es geht. Und der ist irgendwie auch, recht heavy, auch vom Text her.
Okay, also abwechselnde Favorites so über die Jahre, kann man sagen.
Hä? Definitiv,
aber ja. Aber Titelsong so im Zentrum immer bleiben. Bäumli?
Ja, bei mir ist es, glaube ich, sehr ähnlich. Der Song «Black Sabbath» ist einfach bis heute etwas, wo man wirklich eine Gänsehaut bescheren kann. Ich weiss, als ich das erste Mal gehört habe, es geht mir eigentlich immer noch gleich, wenn ich diesen Song höre. Ich finde ihn immer noch faszinierend. Das mit dem Tritonus, das können wir nachher vielleicht noch diskutieren, wie spektakulär das ist. Aber es ist auf eine Art spektakulär in der Rockmusik. Was bei mir aber immer mit dem ersten Album war, weil meine Schwester hat dort das Paranoid-Album schon gehabt und ich habe, wie gesagt, das Best-of-Album gehabt. Und ich habe das immer völlig enthusiastisch verlosen, eben wegen dem ersten Song und dann The Wizard und NIB. Und bis heute geht es mir gleich, ich hänge irgendwie wie ab während dem Album, dass ich nicht mehr weiss, bei welchem Song bin ich, bei welchem Jam-Teil bin ich. Ich komme eigentlich immer auf die drei für mich prägenden Songs auf diesem Album, komme ich wieder zurück, Black Sabbath, NIB, The Wizard. Und der Rest ist für mich ein bisschen irrelevant zu dieser Zeit, auch weniger spannend gewesen, weil ich da schon bei Judas Priest immer unterwegs war. Und für mich, dass es so ein bisschen Artifati, Altmännerrock war, aber ich konnte es natürlich nicht einordnen 1978. Aber ich glaube, wir müssen sicher über den Song Black Sabbath reden, weil das hat eigentlich ganz viel in Gang gesetzt und das ist Genre prägend, ja.
Unbedingt, ich würde nachher dann auch nochmal einhängen in das Artifati, weil eigentlich ja Sabbath jetzt, wenn man Zeppelin und Purple nimmt, im Umfang von einem Jahr, ja eigentlich auch so Startschüsse abgeführt haben von Hardrock-Heavy-Metal-Geschichte. Und es ja eigentlich immer so ein bisschen gilt, dass Sabbath so quasi der least arty von diesen drei sind. Aber es ist interessant, dass du es trotzdem Artifati gefunden hast. Ich würde gerne später noch mal darüber reden, aber sag mal du noch. Philipp, was sind für Songs, die rausstechen?
Ja, es ist schon Black Sabbath, der Song natürlich, der eigentlich immer mein Favorit ist. Und bis jetzt, eigentlich, das hat sich nie gross geändert. Wizard habe ich auch immer toll gefunden. Behind the Wall of Sleep eigentlich auch. Und NIB hatte ich auch immer ein bisschen Schwierigkeiten, lustigerweise. Die Pressung, die ich als erstes kennt habe, war die europäische Version. Das heisst, dort war Evil Woman drauf. Und den Song habe ich immer wirklich schlecht gefunden im Vergleich zum Rest. Also so eine simple Wegwerfnummer für mich. Es war ja auch eine Coverversion, abgesehen davon. Während Sleeping Village habe ich dann wiederum sehr schön gefunden. Ja. Und der letzte Song, ja, das ist auch eine Coverversion vom Ashley Dunbar Retaliation. Das Original ist, glaube ich, nur 3 Minuten und die 7-Version geht, die geht über 10, wenn es mir gerade recht ist. Und ja, ich finde, diesen Song habe ich früher noch nicht so geschätzt, aber mittlerweile finde ich den eigentlich recht gut, weil er auch sehr jammig ist und sehr viele spannende Teile drin hat. Ja.
Also bei mir ist auch, Black Sabbath hat natürlich einen mega Eindruck gemacht, die Stimmung, auch die Geschichte, die Ozzy da erzählt, auch wenn sie vom Geiser ist. Aber ich muss sagen, durch die Jahre von all diesen fassigen Bootlegs, Dio hat es gesungen, Gillen habe ich es hören singen und dann nachher nochmal auf diesem Reunion-Konzert mit dem Ozzy und dann immer durch die 10 Minuten müssen durch. So quasi wie wenn man irgendwie zum 17. Mal Horrorfilm schaut, den alten, aber eigentlich schon in- und auswendig kennt. Aber dann habe ich jetzt, weil du krank geworden bist, Greili, habe ich mir zufällig im Mediamarkt die 50th Anniversary Album habe ich gekauft. Und da gibt es eine extra CD und da gibt es eine Alternativversion von Black Sabbath. Und dann zum ersten Mal eine andere Fassung vom Ozzy aus dieser Zeit zu hören, ist Gänsehaut so da wie ewig.
Also ist das die Fassung mit der dritten Strophe?
Das ist möglich, ich habe die Strophen nicht zählt. Aber es kommt irgendetwas mit Satan, was sonst nicht kommt. Und dann denke ich, ah, okay, also komm, ihr könnt euch nicht beklagen, als Satanisten gehandelt worden zu sein. Lucifer und Satan und alles. Aber auf jeden Fall hat es eine Magie gehabt. Und sonst ich muss eigentlich sagen, jetzt beim Losen, ich habe die sehr weiter weggelegt durch die Jahre, aber habe eigentlich gefunden, dass Anfangsriff von Behind the Wall of Sleep hat eine extreme Magie. Ist extrem schade, dass es so kurz ist und dass nachher ein komplett anderer Teil kommt, der für mich überhaupt nicht passt. Und das macht die Magie immer ein bisschen kaputt. Und dann bleibt natürlich noch die Schnur gegen von Wizard und so. Und es ist immer so ein bisschen nett und so. Aber klar, der ikonische Song ist Black Sabbath. Das sieht, glaube ich, für uns alle so ein bisschen so aus. Ja? Yeah? Wegen Artifati eben, Bäumli. Also, okay, also 1980 in deinen Ohren hat das in dem Fall schon tönt nach, ihr wollt ein Künstler sein, oder wie?
Nein. Nein, ich bin einfach, für mich hat es dort wie eine Messlatte gegeben, was Hardrock Heavy Metal ist. Und jetzt würde ich gerne schnell zwei, drei Schritte zurückgehen. Oder? Wir reden über ein Album, das 1970 rausgekommen ist. Black Sabbath mit dem stilprägenden Song Black Sabbath selber, mit dem Entscheid im Proberaum, hey, was machen wir? Wir sind irgendwie so ein bisschen die Bluesband, aber wir kommen nicht irgendwie vom Fleck. Wir haben den gleichen Bandnamen Earth wie eine andere Band. Was machen wir? Und komm, wir machen Scary Music, Evil Blues, oder? Und der Bruder von Geezer Butler ist ja den Film schauen, Black Sabbath mit Boris Karloff. Und Geezer hat ja den Film nicht schauen, weil er zu jung war. Und hat dann, aber das ist mir hängen geblieben, der Name. Er hat gesagt, wenn ich mal eine Band habe, dann soll die Black Sabbath heißen. Gut, das hat er dann auch reingeworfen in die Banddiskussion, was darum gegangen ist, let's make scary music. Oder? Und das haben sie, weil der erste Song, den sie mit diesem Ansatz geschrieben haben, war Black Sabbath gewesen. Und dann wären wir auch wieder bei dem Tritonus, weil was ist scary bei dem Song aus den Lyrics, ist natürlich der Tritonus. Und da haben wir auch schon eine Diskussion gehabt darüber, was ist der Tritonus und wieso ist das so tragisch, weil es haben ja Bluesmusik auch gemacht. Das ist eine Blue Note in einer Pentatonik und so weiter, das würde ein bisschen technisch werden. Was aber neu war, ist, sie lassen es stehen, oder sie lassen den Tritonus stehen. Und das hat es bis dort eigentlich wirklich nicht gegeben. Ich bin lange suchen, ob ich das irgendjemand finde, aber im Rock oder im Blues hat es nicht gegeben. Und das ist der Angstfaktor. Zusammen mit dem Ossi, der dann seine Lebensperformance in dem Song gibt, wo bis heute meine, für mich gefühlt die beste Ossi-Performance ist, die er überhaupt je abgeliefert hat in dem Song. Ich bin auch schnell zurückgegangen, weil dort machen sie alles richtig. Oder? Der Aufbau vom Song, aber nicht nur immer geklaut ist von einem anderen, können wir nachher darauf zurückkommen, aber es ist insgesamt einfach es ist ein Meilenstein, der Song. Das Artifat ist bei mir so die zweite Hälfte vom Album, wo ich einfach wirklich immer noch abhänge, bis heute. Ich habe vielmal das gelost im Zusammenhang mit unserem Treffen und ich brauche das eigentlich von selber nicht. Die Jam-Teile, die ausufernden Solos, der Ayomi ist ein super Gitarrist, der hat aber nicht außer den Riffs zu dieser Zeit nicht viel zu sagen kann, was solistisch angegangen ist. Und das ist für mich eine Artifati. Wieso ein Song machen, der 11 Minuten ist? Weil ich als Junge, 10-Jähriger, wollte einen Song, der mich einfach wegblasst, 4 Minuten. Ja.
Okay, ich verstehe es. In dem Fall war es nicht irgendeine Art Ehrgeiz von Ihnen gesehen, sondern eigentlich eher etwas, was so ein bisschen tröge wird mit der Zeit. Hat das bei euch, Greili und Jespi, hat das bei euch auch so einen Aspekt von abhängen wollen und so Längen?
Ich habe eigentlich immer gerne längere Songs gehabt, schon als Kiddie. Also ich kann mich erinnern, Child in Time von Deep Purple habe ich jetzt viel früher noch schon kennt, ja, also noch in den 70er Jahren wahrscheinlich. Und ich habe den Song immer mögen, obwohl er auch relativ lang ist. Ich glaube, ist der längste auf Inner Rock. Ja. Und ich habe die jammigen Teile, wie gesagt, immer mögen, auch von Rainbow, die ich gut kennt habe. Die habe ich auch so Teile gehabt auf On Stage, jetzt sind auch längere Songs drauf. Mir hat das eigentlich immer zugesagt, mir hat das eigentlich nie gestört, jetzt bis 7. Wenn man es jetzt so rückblickend hört, wirkt es natürlich, gerade so jetzt Warning wirkt dann schon ein bisschen ja nicht ein Fremdkörper, aber jetzt eine spezielle Nummer in ihrem Repertoire, wenn man es heute so, wenn man so jetzt heute so die ersten, ja, nehmen wir noch 70er Platten halt nimmt von Sabbath, ist schon eher der jammigste Song, oder von dem hat es schon einen speziellen Stellenwert in ihrem Katalog. Aber gestört oder Artifati, so habe ich es nie empfunden.
Ich habe das Gefühl, es ist eigentlich etwas, was ich viel später verstanden habe, wie der Zeitgeist, der sich auf dieser Platte mehr abzeichnet. Weil wir als Heavy Metal Kids, ich meine, die anderen Sachen, die damals aktuell waren, sind Maiden, Motorhead, ja, was auch immer gerade war, wo eher knackige Songs hatten. Also ja, Maiden später nicht mehr, aber ein anderes Thema. Und dann erwartest du vielleicht, wie auch schon gefallen ist, knackigere Songs. Und ich habe den erst irgendwann mal in den 90ern, wo du auf der Flohmarkt billig 70er-Platten hast können kaufen und ich viel so Stoff gekauft habe, gecheckt, aha, die jammen alle um. Und dann habe ich irgendwie das einmal einordnen können, mit ein paar Jahre später mit dem Horizont. Und seither finde ich, kann ich eigentlich gut leben. Und ja, zugänglichermaßen, The Warning ist vielleicht manchmal ein bisschen angedehnt und ein bisschen der Minimalismus, dass man vielleicht nur ein Instrument noch spielt, ist heutzutage ein bisschen schwieriger zu hören, finde ich jetzt. Aber ich habe mich wieder versöhnt damit, nachdem ich es eben auch nicht immer heavy genug gefunden habe.
Also ich denke auf jeden Fall, dass es auch ein bisschen Zeichen von der Zeit war. Oder wenn der Platte aus dieser Zeit los ist, dann hat es natürlich extrem viel jammige und endlose Gitarren-Solos. Und das ist natürlich bei Purple und Zeppelin genau das Gleiche. Aber wenn jetzt irgendwie Ten Years After los ist oder so, es hört ja einfach nicht auf, das Gedudel. Und mir ist es eigentlich auch so gegangen, ich habe damals viel auch noch die Live at Last gelost von 73 und so. Und wir sind die Soli auch einfach ein bisschen zu wenig interessant gewesen und so. Einfach, weil, du hast etwas wollen sagen?
Ja, das ist etwas, was ich eben noch spannend finde, in dem Kontext, dass eigentlich, du kannst x verschiedene Live-Sachen, die es eben aus den 70ern nicht, ich weiß nicht, 73, 75, 78, und das Gefühl, die Jams sind immer sehr ähnlich und nicht immer wahnsinnig inspiriert. Und finde ich eigentlich für das, dass sie teilweise so krass gute Sachen gemacht haben, dann eher wieder ein bisschen fraglich, also frage mich jetzt, warum sie den live nicht mehr angebracht haben.
Also auf jeden Fall, wenn wir von Zeichen von der Zeit reden und auch so ein bisschen Geist von der Zeit, dann muss man sagen, dass wir vier wahrscheinlich noch gar nicht zusammen in einem Raum gewesen sind bis heute. Aber mehr oder weniger alle im gleichen Plattenladen musikalisch erzogen worden sind. Beim Bernie Rotzinger im Atlantis Records am Klosterberg, wo Luftlinie 15 Meter vielleicht weg von der Atlantis-Bühne war leider. Und von dieser Bühne, wo am 22. September 1970 der legendäre sagenumwobene Auftritt von Black Sabbath stattgefunden hat. Und viele Leute irgendwie haben ja noch heute das Gefühl, irgendwie, das sei nur ein Gerücht, das hat gar nicht stattgefunden. Es gibt tatsächlich keine Fotos, es gibt keine Aufnahmen, es gibt keine Zeitungsartikel. Aber der Gig muss stattgefunden haben, weil wir haben mindestens drei Leute schon mal ausfindig gemacht, die persönlich an diesem Gig gesehen sind. Unter anderem sogar der, der das Konzert organisiert hat. Und das ist der Erste, den wir uns jetzt anhören. Und das ist der Christoph The Voice Schwegler. Er hat 50 Jahre beim Radio geschafft, absolute Legende von meiner Kindheit auch. Und ich habe ihn aufgespürt in Thailand, habe mit ihm ein Interview gemacht. Und er hat uns Folgendes erzählt.
Wir sind irgendwie ab Jahrgang 68 geboren, oder? Und von dem her hoffnungslos born too late, um dort dabei gewesen zu sein. Ich habe dann gewusst, dass der Ali an diesem Konzert war und habe ihn gefragt, ob es denn noch andere Basel-Protagonisten damals gegeben hat. Und dann hat er gesagt, dass du sicher auch dabei gewesen bist. Und dann habe ich gestern ein bisschen recherchiert und habe gesehen, dass ja du offenbar das Konzert sogar veranstaltet hast. Ist das korrekt?
So ist es, ja. Ja, klar.
Ja. Also, du hast dort schon im Radio geschafft, korrekt?
1970, ja. Der Auftritt war schon 1970 von der Black Sabbath. Von 1970 ja auch mit dem Peter Sundstedt Good News gegründet. Konzert habe ich durch. Ich bin aber nur ein Jahr vorbei geblieben, weil es ist mir schnell zu kommerziell geworden. Und ich habe den Thinking gehabt, der erste Manager von der Black Sabbath, Jim Simpson heisst er. Dort hat er eine Plattenmarke gehabt, oder immer noch in England, in Birmingham, Big Bear Records. Ich bin selber Sommer Auf seine Einladung sogar, ich war mir gerne in der Ferien diese Woche und habe dort Black Sabbath kennengelernt.
Hast denn du auch so ein bisschen persönliche Beziehung entwickelt zu Sabbath, also, oder zu irgendeinem Mitglied?
Eine persönliche Beziehung wäre übertrieben. Man hat sich einfach ein paar Mal gesehen. Man ist im einen oder anderen Club abgegangen. August, da haben wir sie dann eigentlich sehr begleitet, sind sie in Montreux gewesen. Woher sind sie auf Basel gekommen?
1970, wo die Platte kam, hat das schon so einen Charakter gehabt, von etwas bahnbrechend Neuem?
Ja,
oder schon?
Ja, man hat schon den Stadtgespräch
gesehen. Aber was war es für ein Publikum gewesen? Also ich nehme an, das Atlantis war bumsvoll an dem Oben.
Ja, ja.
Ist das dort schon quasi Männermusik gewesen? Oder einfach mit einem hohen Männeranteil im Publikum?
Ich würde schon von einem grossen Männeranteil.
Ja, ja.
Das
ist sowieso klar. Aber es war wahrscheinlich auch sehr laut schon gesehen, oder?
Ich habe mich vor allem an die Lautstärke erinnert. Ja. Ich muss sagen, ich bin ja fast auf der Bühne am Bühnenrand gesessen nach dem Konzert. Auf der Seitenrand, ich muss sagen, rückblickend bin ich erschrocken, dass ich keine Tinnitus gehört habe am Morgen. Ich glaube, das war das Lautste, was überhaupt je gegeben hat.
Okay, also wir sind natürlich sehr dankbar, Christoph Schwegler, dass du dir die Zeit genommen hast und die super interessanten Statements. Wir waren sich gerne dabei gewesen damals 1970 mit dem Jim Simpson, um abhängen mit dir und Black Sabbath. Ich habe dann den Christoph Allisbach, der während 30 Jahren Redaktor war vom Rock Special auf der RS3, weitere Radiolegende, die hier in Basel lebt, gefragt, wie das für ihn war. Er war dort wahrscheinlich zarte 18 Jahre alt oder so. Er hat gesagt, er müsse früh heim, um das letzte Tremlin noch verwünschen nach Muttens.
Also, wenn alle das Album kannten, ist man etwas
gut. Also, die Leute sind nicht quasi unvorbereitet
an Nein, Gipfel. Es ist nicht so, dass die Leute zu viel sind und gestaunt haben, was passiert.
Ist das schon so eine eingefleischte Szene gewesen?
Ja, der Hauptunterschied zu heute ist, dass die Szene dort nicht segmentiert war. Da ist einfach etwas Neues gekommen und dann ist man das einfach geschaut. Und dann habe ich gesagt, meine Vorstellung von Rock ist so und so und die machen etwas anderes. Da ist man dann vergangen. Es sind nicht Hard Rock geheißen. Metal schon gar nicht. Also meine Erinnerung ist Hard Rock, so mit Deep Purple, oder Black Sabbath, das ist alles 1969.
Ja, genau. Ja, ja, ja.
Tja, und dann hat sich noch tatsächlich noch eine dritte Person ergeben und ich habe Matthias Wilde gefragt, wie lange er in der RS3 geschafft hat und er hat mir den Tipp gegeben, der Ueli Gasser. Gitarrist und langjähriger Dozent an der Hochschule in Zürich für Gitarre, der sei ich damals auch gewesen. Und der hat mir dann zurückgeschrieben und hat gesagt, er wüsste nicht so recht, ob er richtig massig sei. Er sei eigentlich eher ein Jazzer gewesen. Und er wüsste auch nicht, an wie viel er sich erinnere. Aber es hat sich herausgestellt, er hat eine ziemlich gute Erinnerung daran.
Ich bin zwar dort gewesen, aber ich bin wahnsinnig ambivalent gewesen, Black Sabbath gegenüber. Es hat so eine ambivalente Anziehung und Abstoßung für mich gehabt damals, die Band, oder, wo die gekommen ist. Ich hatte ja dort nur die erste LP kennt, das war das Debütalbum gewesen, Black Sabbath. Und ein Schulkollege von mir, wir sind beide so ein Gitarren-Nerds gewesen. Dann hat es so Gerüchte gegeben, es hat ja keine Medien gegeben, wirklich, wo du, so wie heute, hat es Gerüchte gegeben, ja, der Gitarrist, der hat künstliche Finger und so. Und da haben wir gedacht, ja, das müssen wir irgendwie schon gesehen, also da sind wir den Namen, wir haben dann das Gefühl, das müssen wir gesehen, gell. Ja, und ich bin da drinnen gewesen, es ist auf eine Art faszinierend gewesen, für mich, die jetzt gesehen, der brutal fadengerade Down to the Bone Rock, wenn man das heute anschaut, oder so. Aha. Und auf einer Seite ist es für mich fast ein bisschen scary gewesen, was da gekommen ist. Irgendwie. Also heftig.
Also hat es doch das Charisma gehabt von etwas ein bisschen Verrücktem?
Ja, hat es auf jeden Fall gehabt. Ja. Auch die ganze Art und Weise, wie da Ossi auf der Bühne sich gegeben hat und alles, das ist ein brachial, emotional, was er gehabt hat. Irgendwie. Das ist nicht so das gepflegte Ding gewesen, oder?
Okay, vielen Dank auch Ueli Gasser an dieser Stelle. Ja, yeah, da haben wir drei Statements von Zeitzeugen, das ist doch ziemlich verrückt. Also ich glaube, der Beweis ist erbracht, das Konzert hat stattgefunden. Kleine, machen wir die kleine Runde, Greili, was meinst du? Du hörst die Statements heute zum ersten Mal. Was macht's?
Was mir jetzt wirklich besonders geblieben ist, ist das Statement von Christoph Alisbach, ist es, glaub, gewesen, der gesagt hat, es hat keine fragmentierte Szene gegeben. Man ist einfach schauen, wenn es etwas Neues ist, finde ich eigentlich noch cool, weil ich glaube, die Neugier geht uns heute häufig ab, weil man irgendwie Sachen schon vorher in den Medien zerpflückt bekommt. Es ist irgendwie schwieriger, sich seine eigene Meinung zu bilden. Man wird geflutet mit Infos. Finde ich cool, also kann man irgendwie noch gut nachvollziehen und löst vielleicht auch ein bisschen Sehnsucht aus bei mir. Und das andere, was ich jetzt auch gefunden habe, vom Uli Gasser auch, dass das offenbar die Schwere und die gewisse furchteinflößende Komponenten übergekommen ist, denke ich, wow, hätte ich wirklich also auch gerne gesehen, hat das so lustig gemacht.
Mm-hmm. Okay, Bäumli?
Ja, also der Atlantis-Gig in Basel, der hat für mich sowieso absoluten Legendenstatus. Ich hatte einen Jugendfreund, der Peter Übel geheißen, das war ein Journalist beim Pop-Hockey. Und der war auch, er ist leider verstorben vor ein paar Jahren. Aber er hat mir immer gesagt, hey, Bäumli, das ist das Krasseste, was du je in Basel gehabt hast. Sie haben eine Bühne anbauen. Sie sind mit Bus gekommen, mit Verstärkerladungen, was dies noch nie gesehen und so weiter. Und ich meine, für mich ist das natürlich unglaublich, oder? Irgendwie zu dieser Zeit Black Sabbath können in der Stadt haben. Und jetzt würde ich gerne noch schnell trotzdem ein Understatement laufen lassen vom Uli Gasser. Schließlich ein bisschen bei dir an, Greili. Weil was wir heute nicht mehr haben, hat wahrscheinlich damals funktioniert. Also so, man war auf der Suche, es war nicht irgendwie separatistisch, man hat sich nicht irgendwie einem gewissen Genre zugehörig gefühlt, sondern man hat als Musiker oder als Musikhörer man war offen und man hat geschaut, was läuft. Und wenn etwas Spezielles Neues kam, dann ist man das schauen. Und er erzählt das so.
Also würdest du doch sagen, dass es auch für die Zeit einfach aus dem Rahmen rausgegangen ist, von was man sonst so gesehen hat?
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Aus historisch betrachtet, aus meiner heutigen Sicht, ich habe ja nachher lang auch Rock- und Popgitarre unterrichtet, ist das natürlich ein Meilenstein gewesen, in der Musikgeschichte, so, von der Entwicklung von Metal und vom Hardrock-Metal, das Ganze ist keine Frage. Ich habe jetzt mehr eigentlich vom persönlichen Ort geredet, wo ich gesehen bin damals und wie ich das erlebt habe.
Ja, das ist super interessant, weil er hat mir ja gesagt, er hat sich dort mit Buddhismus beschäftigt und Black Sabbath wäre quasi auf der anderen Seite vom Spektrum gesehen, was man sich mit Übersinnlichem kann beschäftigen. Und ich finde auch, wie du, dass das einfach extrem eine Aura hat von so etwas bahnbrechend Neuem. Also so tektonische Plattenverschiebung musikalisch, mindestens für unseren Rahmen von Musiklosen ist natürlich das schon. Und dort sind wir quasi halt einfach Buschis gesehen. Yeah?
Ich hätte sogar noch mal einen, um das ein bisschen aufleben zu lassen. Moment, der Schwegler.
Hast du nicht irgendwie das Gefühl gehabt, die spinnen? Oder die sind einfach nicht ganz dicht?
Nein, das hat so vorgegeben, dass ich gar nicht gestellt habe. Wir haben das Gefühl gehabt, man gehört schon zum gleichen Universum. Ob jetzt die musikalisch mir entsprochen haben im Detail, ist nicht wichtig, sondern man ist einfach im gleichen Universum, im gleichen Verein.
Okay, eben, das ist das, was dich wahrscheinlich eben auch ein bisschen wehmütig macht, Greili. Und das geht mir auch so mit dem Album. Und natürlich auch, wie das Album aufgenommen worden ist, oder? Einfach in einem Tag, zack, und dann rausgeben. Irgendwie, sie sind quasi auf der Durchreise in London, haben sie in zwei Tagen ein Album eigentlich gebracht. Nein, zwei Tage. Und dann ab nach Zürich und dann die wundersüße Postkarte vom Ossi, wo er sich beklagt, dass sie nie bedient worden sind, weil sie zu lange Haare haben und so weiter. Ich meine, das ist einfach damals, das ist halt, wie wenn man ein Fotoalbum anschaut von den Eltern oder so, dann denkt man irgendwie, krass, unglaublich. Yes, bitte?
Ja, wir dürfen auch nicht vergessen, also du hast ja erwähnt, ab in die Schweiz oder nach den Aufnahmen von der ersten Platte, selber haben ja während gut sechs Wochen, so wie ich weiss, haben sie mehrere Sets am Tag gespielt im Hotel Hirsche in Zürich. Und während der Zeit ist auch vieles von der zweiten Platte von Paranoid mit entstanden. Also man muss sich das schon vorstellen, so bahnbrechende Songs wie Warpigs sind eigentlich entstanden während einem Engagement in irgendeinem Club in der Schweiz. Also es hat noch einen interessanten Bezug, wenn man das so rückblickend überlegt. Oder? Der Basler Gig ist ja nicht der einzige gewesen, es hat ja noch andere Gigs gegeben, auch logischerweise im Hotel Hirsche in Zürich, wie auch in Montreux und noch...
Electric Circus in Lausanne. Ja,
genau, in Lausanne auch noch. Also es hat schon ein paar Gigs gegeben in der Schweiz. Aber
eigentlich halbe Schweizer, kann man sagen.
Halbe Schweizer.
Offenbar auch St. Gallen, kurz nach dem Zürich-Engagement noch ein paar Tage.
Mhm. Mir hat mal jemand gesagt, in Olten auch, in einem Club, der Hammer heisst, aber ich weiß nicht, ob das korrekt ist, aber die Informationen habe ich auch mal von neu über die Jahre.
Okay, knallharter Faktencheck, ja? Yeah?
Ja, ich glaube, was für uns einfach spannend ist als Totalfans, ist, wie ist es gesehen für jemanden, der dort jung ist, der dort musikaffin ist oder Rockmusik hört oder überhaupt Musik hört, was macht das? Und ich meine, die Statements von diesen Leuten haben gezeigt, es war etwas Neues gewesen. Ich bin natürlich im Zug jetzt für unser Meeting hier auch sehr recherchieren. Und da haben natürlich auch Leute von Birmingham, in Dokus, die es gibt, auf YouTube und so weiter, die sagen, okay, es gibt verschiedene Faktoren, die es faszinierend machen. Das erste ist die brutale, brachiale Lautstärke. Gut, Rock, Hard Rock, Heavy Metal muss laut sein, aber das haben sie wahrscheinlich sehr früh begriffen. Wir wollen die Leute wegblasen. Jetzt habe ich ein Statement vom Ossi gefunden, wieso sind das so Luxe, wo der Iommi in einem anderen Interview bestätigt, sie haben nicht wollen, dass die Leute reden während der Gigs, sondern sie wollen einfach mundtot machen mit ihrer Lautstärke. Das hat sie aufgeregt, wenn sie gehört haben, dass die Leute reden. Mhm. Gut, also machen wir einfach sehr laut. Und das haben ja die Leute dann auch für den Basel-Gig, den wir gehört haben, gesagt, es war brachial laut und Rockmusik muss laut sein. Ich finde es einfach wirklich spannend, weil wir müssen uns ein bisschen rausdenken aus dem, was wir dort schon kennt haben und reindenken in das, wie wichtig ist das gewesen. Es hat Zeppelin gegeben, wir können auf Spurensuche gehen, wer hat schon ein bisschen hart funktioniert zu dieser Zeit, aber natürlich haben sie wirklich den Nagel mit dem riesen Hammer eingeschlagen.
Ja, das muss man auch eindeutig sagen. Und das gibt ja auch die Passage in der Ossi-Autobio, wo er irgendwie meint, er höre den New Yardbirds in einem Club, der Ossi, und dann geht stochern beim Typ, der es laufen hat. Und dann sagt man, nein, das sind nicht New Yardbirds, das sind irgendwie eine neue Band, die Led Zeppelin heisst und so. Und dann so, fuck, das sind John Bonham und Robert Plant, die ja auch aus Birmingham sind. Und dann im Auto zurück vom Gig sagt er und Tony Iommi, hey, hast du eigentlich gehört, wie heavy das erste Zeppelin-Album ist? Und der Tony eigentlich ohne mit einer Wimper zu zucken, eigentlich gesagt, wir werden heavier sein. Und das von dem her schon absolut bewusstes Konzept war, dass es nicht einfach so zufällig passiert ist. Also wir haben zwei Sachen extrem eigentlich erstaunt bei diesen Gesprächen mit diesen drei Herren. Erstens habe ich immer den Gig mir so vorgestellt, dass dort Leute einfach ins Atlantis sind und mal schauen, was da heute oben für eine Band spielt und dann quasi wegblasen worden sind. Aber nein, alle haben das Album schon kennt. Also das Album ist wirklich schon bekannt gewesen, das ist das Erste. Und das Zweite, dass der Gig für uns vier wahrscheinlich viel wichtiger ist als für die drei, die dort gesehen sind. Also, das ist irgendwie das Krasse, wie viel wichtiger einem ein Gig kann sein, an dem man nicht gesehen ist, als einem ein Gig kann sein, an dem man gesehen ist.
Was du gerade gesagt hast, Bäumli, wegen eben mit dem Hammer, wo sie den Nagel eingeschlagen haben, ich sehe das eigentlich ähnlich, respektive eigentlich gleich, kann man sagen. Ich finde schon, dass Sabbath mit dem Song Black Sabbath wirklich eine neue Musikform definiert haben und auch die Heaviness, was man heute als Metal halt bezeichnet, wirklich den Grundstein gelegt haben. Ich habe mich auch überlegt, was hat es eigentlich gegeben früher noch für Bands, wo es heavy gelten. Und da gibt es einige Sachen, die durchaus heavy sind, aber sie haben wenig, sie sind oft garagig, sie sind oft ein bisschen proto-punkig fast so zum Teil, wenn ich an so Bands denke wie Sonics oder so. Das war auch ein bisschen heavy, aber es ist Rock'n'Roll, es ist Garage, es ist einfach nicht das, was man heute verbindet mit dem Wort halt Metal, das hat wirklich Sabbath wirklich mit dem Song definiert, finde ich, ja.
Und was natürlich klar ist, ich meine, wir logischerweise sind wir alle Sabbath-Fans. Ich glaube, man kann nicht Metal-Fan sein, ohne Sabbath auf die eine oder andere Art zu lieben. Ich glaube, man kann Metal-Fan sein und die Purple nicht mögen, oder man kann Metal-Fan sein und Led Zeppelin nicht mögen. Aber Sabbath, das geht irgendwie nicht. Und was ich irgendwie auch so bei diesen Interviews, die ich noch mal gelesen habe, und auch die Bücher von Iommi und Ozzy, was auch der Ueli Gasser sagt, das finde ich auch noch bemerkenswert, es ist wirklich, die Mannschaft ist der Star bei Black Sabbath. Es sind wirklich die vier und es gibt nicht irgendwie Solisten, irgendwie Page, Blackmore, wow, Bonham, Pace, sondern es ist ein extremes Team und das ist, glaube ich, für Metal-Fans das integrative Element, dass sie einfach sich bei Sabbath als erstes daheim fühlen. Also bei Sabbath kann man irgendwie nicht falsch liegen als Metal-Fan.
Ja, ich sehe das eigentlich gleich auch. Ich meine, niemand von diesen vier hat so eine Legende stehen. Ja, mittlerweile die Ozzy natürlich schon und auch Iommi auch, aber wenn man es im Zeitgeist anschaut, man hat so einen Star gehabt wie Blackmore, wo wirklich als Star-Gitarrist gegolten hat, Ian Gillan, wo man es wirklich als Übersänger angeschaut hat, Bonham bei Zeppelin, wo man als Überschlagzeuger angeschaut hat. Sabbath hat das nicht gehabt und trotzdem als Einheit sind sie einfach sehr, sehr viel effektiver gesehen, habe ich gefunden. Und natürlich, mittlerweile gilt der Ozzy ein Kultstatus, ist eine Kultlegende, auch durch seine späteren Eskapaden natürlich bedingt. Und Iommi wird natürlich sowieso als Grossvater von allen Heavy Riffs mittlerweile kultig, zu Recht natürlich auch.
Also ich denke auch, wenn man irgendwie eine Liste würde erstellen von Purple, Zeppelin, Sabbath und dann Einzelmusiker würde in Ranglisten kommen. Also dann einfach so als Instrumentalisten wäre wahrscheinlich der Gieser am höchsten bei Sabbath im Vergleich zu allen. Aber Sänger, Gitarrist und Schlagzeuger würden wahrscheinlich alle zweite oder dritte machen. Und trotzdem sind wir wahrscheinlich alle am meisten Sabbath-Fans. Das finde ich eigentlich noch interessant. Also, ich weiss nicht, ob es so ist, Bäumli.
Von diesen drei Bands? Aha. Weil sie am radikalsten sind, ja. Also, ich bin immer so ein bisschen ambivalent am Schwanken zwischen Zeppelin und Sabbath, aber meistens gewinnt Sabbath, vor allem mit dem, was sie nachher gemacht haben, weil sie natürlich einen sehr grossen Katalog und Alben haben. Ich würde gerne noch mal ganz kurz zurückgehen, was vielleicht in den Leuten, die Band hatten, also Gieser, Bill, Tony, Ozzy, was dort vielleicht passiert ist, wieso dass sie überhaupt in Stand gewesen sind, so ein Album zu machen, oder was die Aussage hätte sollen sein. Ich meine, sie kommen aus einer Stadt, aus einer Industriestadt, Birmingham, wo ja mit der Stahlindustrie stark verbunden ist, mit einer absoluten Macho-Kultur und mit dem Hammering System, oder wie sie immer gesagt haben. Und was auch viel gesagt haben, ist, dass Sabbath einfach so ein bisschen für den Zuhörer oder den Zuschauer hat können aussagen, hey, die sind «the one of us», oder? Yeah. Weil sie einfach so bodenständig waren. Yeah. Und ich glaube, das hat sie ein bisschen unterschieden, vielleicht von Purple und von Zeppelin, dass sie einfach wirklich normale Dudes gewesen sind. Und das ist eben auch sympathischer, wenn du auf Spurensuche gehst, wie ehrlich das ja sind, oder wenn ein Gieser erzählt, ja, eigentlich bin ich ja Gitarrist gewesen, wollte Bassist sein, habe aber zu wenig Geld für einen Bass kaufen, zwei Saiten abmontiert von der Gitarre und dann trotzdem Bass gespielt. Oder der Ozzy, der mit seiner Anzeige in dem Laden Ozzy Sieg hat eine PA und sucht eine Band, mit dem kann landen bei den anderen, die einen Sänger suchen, etc. pp. Oder, ich meine, die ganze Backhistory ist auch irgendwie viel spannender und hat viel mehr Eier und ist viel mehr irgendwie bei mir, oder? Wie das funktioniert hat, wie die anderen Bands.
Absolut, das sind alles so Elemente, wo man sie einfach ins Herz schließt, oder? Und zum Beispiel auch, dass sie am wenigsten mit dem Erfolg gerechnet haben, dass sie ja quasi völlig übermannt gewesen sind, irgendwie so Kopf, wir sind in den Charts und Heimanläuten von irgendwie von Hamburg oder von Zürich und so. Papi, wir sind in den Charts! Und irgendwelche Väter, die nichts, aber wirklich nichts von ihren Söhnen gehalten haben. Und dann nachher können sie, schau da, wir haben ein Album. Ja, schon verrückt. Vielleicht irgendwie ganz kurz noch auf die Einzelnen, wenn man schon, weil Tony, Bill, Giso, Ozzy sind dermaßen in unserem System, in unserer DNA jetzt schon drin. Können wir ganz kurz durchgehen? Wer ist starr schon jetzt, trotzdem, dass die Mannschaft der Star ist? Aber was können wir ganz kurz zu den Einzelnen etwas sagen? Greili, wenn es vier geschwind durchgeht?
Ich hätte ja eigentlich müssen sagen, fast von Haus aus der Geiser ist starr für mich, weil mein Bassarbeit ist natürlich sensationell und auch der Klang ist unglaublich toll von diesem Bass. Aber jetzt, als ich es auch ein paar Mal nochmal gehört habe im Hinblick auf die Sendung, habe ich einfach gefunden, eigentlich ist es der Ozzy für mich, weil er hat irgendwie so eine authentische, unverbrauchte, naiv, unschuldig schöne Performance, wo man manchmal nur ganz, also wirklich nur ganz fein ausmacht, wo ich jetzt finde, es ist irgendetwas dran, was vielleicht später nicht mehr immer der Fall war. Und wow, es war mir irgendwie nie ganz so bewusst gewesen, wie jetzt, als ich es wieder gehört habe. Und von den anderen müssen wir eigentlich gar nicht reden, aber für mich ist es irgendwie jetzt...
Warum reden wir von den anderen nicht?
Weil man irgendwie das Gefühl hat, es ist klar, oder?
Dass es gut
ist. Dass es eigentlich ein tolles Level hat.
Okay, aber Giso, Ozzy sind es für dich. Hm. Okay. Philipp?
Wow. Ja, ich finde Rhythm Section halt schon sehr, sehr gut. Also Ward und Giso zusammen ist nicht sehr, sehr gut. Also zusammen haben sie eine unheimliche Dynamik. Wenn man jetzt einen Song wie, gut, das ist jetzt auf der zweiten Platte zwar, aber wie Iron Man lost, was dort passiert, das ist schon sehr toll, was die zwei kennen. Ja, irgendwie sind die Riffs natürlich auch super, aber auch Ozzy, muss ich wirklich sagen, jetzt auch nochmal bei denen, wo ich es jetzt mehrmals gelost habe, fällt schon sehr auf, wie effektiv und wie gut er die Wörter überbringt, oder, und die Stimmung kann vermitteln. Das ist schon sehr speziell, oder? Zumal der Ozzy ja nicht eben wieder nicht ein Sänger ist im Kaliber vom Gillen meinetwegen oder Plant, wenn wir jetzt die zwei anderen grossen Bands nehmen. Da ist er ja viel Hemdsärmelig, aber wegen dem vielleicht auch viel effektiver, und das hat mich schon sehr jetzt beeindruckt, ja.
Ich würde einfach gerne noch auf die Gitarre ein bisschen zurückkommen, weil Gitarre ist ja schlussendlich auch ein stilprägendes, definierendes Instrument im Heavy Metal, Hard Rock, wie man das immer will nennen. Und da gibt es ja die interessante Story, dass der Tony Iommi an seinem letzten Arbeitstag in der Steel Mill sich die zwei Fingerkuppen abhaut und nachher tot betrübt ist. Und das war jetzt das gesehen mit seiner musikalischen Karriere, aber er tut sich dann zwei Fingerkuppen selber zusammenbasteln. Die Story kann man alles nachlesen. Jetzt, mich würde einfach interessieren, ist Heavy Metal auf eine Art, einem Unfall von Tony Iommi geschuldet? Weil er hat natürlich mit den Power Chords nachher wirklich etwas gemacht, was viele andere nicht gemacht haben. Wir sind immer noch in einem Akkorduniversum von Dur und Moll, und er macht einfach ein Power Chord-Universum auf. Und das noch als Linkshänder, und da noch ganz eine kleine Anekdote eingebracht. Die kennen die wahrscheinlich auch, aber vielleicht nicht alle Zuhörer. Tony Iommi war schon Linkshänder gewesen, hat aber eine Rechtshänder-Gitarre gehabt, und ein Kollege, der ein Rechtshänder war, hat eine Linkshänder-Gitarre gehabt. Und der Tony Iommi hat immer gefunden, das sieht mega beschissen aus an dem Rechtshänder, die Linkshänder-Gitarre, und hat ihm die Linkshänder-Gitarre abluchsen können. Es hat so einen Swap gegeben auf einem Parkplatz in Birmingham. Und der Tony Iommi hat schlussendlich seine Linkshänder-SG gehabt. Aber zurück zum Thema. Ist der Unfall stilprägend für das, was nachher Heavy Metal definiert, der Power Chord? Das würde mich von euch interessieren.
Ich glaube schon, weil mir ist irgendwie wie kein anderer Gitarrist aus dieser Zeit präsent, der den Power Chord dann so instrumentalisiert hat für seine Zwecke und für seinen Sound. Das ist Also von dem her, ganz ein einfaches Ja. Und ich meine jetzt vielleicht noch eine ganz krasse These, weil ich auch letztes Mal so ein Buch gelesen vom, wie heisst der, Jörg Scheller und so. So eine kleine wissenschaftliche Abhandlung über den Entstehung von Heavy Metal. Und er hat auch dann so musiktheoretische Abhandlungen. Und er bezeichnet den Power Chord eigentlich als geschlechtslos, weil es weder eine Dur noch ein Mollterz drin hat. Und eigentlich ist es fast so eine Kastration von den Fingern, die dann zum geschlechtslosen Akkord führt, was aber irgendwie vielleicht in dieser Neutralität dann wahnsinnig heavy wird. Spannende These, keine Ahnung, ob das ein bisschen zu weit hergeholt ist.
Überhaupt nicht. Also absolut super These, ja. Yeah. Weil ich meine, klar, ohne Terz ist es nicht klar. Oder? Und wenn du jetzt du Moll als männlich-weiblich anschaust, egal auf welche Seite, klar, dann fällt das Geschlecht weg.
Mhm. Ich lasse auch etwas ab von Ueli Gasso.
Es war noch spannend im Konzert, weil er seine Gitarre abgestimmt hat. Das hast du damals noch nicht gewusst von dem. Du hast gewusst, dass der Jimmy Gitarre eine alte und tiefe hatte. Der Hendrix habe ich 2 Jahre vorher gesehen in Halle Stadion. Und der hat sie abgestimmt gehabt. Aber der Tony Amni, der hat Gitarre, der hat sogar, hast du mit Herz oder etwas abgestimmt gehabt, auf jeden Fall. Ja, es hat eine Faszination gehabt, auf jeden Fall. Weniger auf der technischen Seite, als mehr einfach von der Stil, den er geprägt hat. Eigentlich Powerchords gemacht, mehr oder weniger. So. Nicht viel, die Riffs sind alles Powerchord-Riffs. Ich will das nicht schmälern, das ist keine Wertung drin, wenn ich das sage. Das ist ein Stil, den er dort ganz stark definiert hat, natürlich.
Ist das so? Ist er technisch nicht auf der Höhe gewesen, wie seine Konkurrenten Blackmore Page?
Ja, also man muss natürlich wissen, dass der Ueli Gasso zu dieser Zeit schon selbst erklärtermaßen Jazz-Nerd war, gell? Und auf John McLaughlin gestanden ist und Wes Montgomery und so. Also, ich meine, du bist Gitarrist. Du musst es können beurteilen, wie das technisch zu werden ist. Ich habe Tony Iommi auch nie als technischer, ich habe sicher weniger brillant als der Blackmore gefunden. Und vielleicht auch weniger spektakulär als der Jimmy Page. Und trotzdem ist natürlich logischerweise für uns alle der Tony Iommi der geheime Gott gewesen. Aber müsstest du von einem gitarrentechnischen Standpunkt du oder der Greili beurteilen? Ich bin kein Klampfer und du Jesper auch nicht.
Ich fange mal ganz kurz an, weil ich habe das Gefühl, durch die Fingergeschichte und die Powerchord-Geschichte hat er aus der Not eine Tugend gemacht und aus dem seinen Stil gefunden. Und hat das hat einfach immer heavier getönt, auch irgendwie durch den Sound. Ich meine, das mit dem mehr als einem Halbton abstimmen ist, glaube ich, erst ein bisschen später gekommen. Aber anyway, es hat einfach eine Heaviness produziert durch die Umstände. Und rein zu den technischen Fähigkeiten, was ich noch eine spannende Beobachtung finde, ich habe das Gefühl, in späteren Sebet-Phase, vor allem in der Dio-Phase und auch in der Tony-Martin-Phase, hat Tony Iommi irgendwie immer filigraner und harmonischer gespielt, meiner Meinung nach, als in der klassischen Besetzung, wo er dann doch eher wieder bluesiger und jazziger gespielt hat.
Ich würde jetzt gerne mal noch schnell von euch oder euch ein bisschen herausfordern. Wir haben jetzt noch wieder die beiden Protagonisten, die wir ja vorher schon gehört haben, die so ein bisschen über die Einflüsse reden von Sabbath. Wir hören mal zuerst vielleicht Christoph Schweglo, wo er auch meint, wo Sabbath überhaupt herkommen.
Hast denn du die Band nachher noch weiterverfolgt oder ist denn das gesehen für dich oder hast du den Kontakt noch ein bisschen gepflegt?
Zu Jim hatte ich noch ab und zu Kontakt gehabt, weil er ist mehr so einer von Jazz und Blues hergekommen. Aber ich habe die Karriere von ihm verfolgt, aber es sollte jetzt ein bisschen blöd improvisiert, weil diese Art von Musik habe ich nie in die Herz verloren.
In dem Moment, wo du sie veranstaltet hast und geholt hast, wirst du ja irgendetwas an ihnen gefunden haben.
Ja, natürlich. Eine Band in dem Bereich, wo wir mehr zugesagt haben, sind Les Zeppelin gewesen. Weil die einfach musikalisch verwurzelt waren. Ich wüsste jetzt nicht, was die Wurzeln von Black Sabbath sind. Das habe ich nie gefragt.
Aha. Das ist natürlich genau das, was wir probieren, ein bisschen herauszufinden in dieser Sendung. Also, ob es jetzt quasi wegen so einem Monolith ist, der plötzlich da gestanden ist, oder ob es nicht einfach auch Einfluss gegeben hat. Also, Cream sind sicher ein Einfluss gewesen.
Da würde ich aber Led Zeppelin noch mehr als Einfluss nehmen. Cream sind ja viel musikantischer gesehen und virtuos, und da sind ja Black aber nie gesehen. Dream sind viel weniger grosser gewesen. Weil einfach so die Soundwand hat wirklich ein Ähnliches mit dem Zeppelin da als Einfluss assoziieren als mit The Cream.
Also ich habe das interessant gefunden, dass er das so ablehnt, Cream als Einfluss. Ich finde irgendwie. Also irgendwie, das ist für mich schon wesensverwandt. Und ich glaube, nicht mal selber würde bestreiten, dass Cream. Also Jack Bruce ist sicher eins der grössten Idole von Geezer Butler. So, also ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Also es gibt ja auch diverse Interviews, wo sie ganz klar sagen, Cream ist ein Einfluss gewesen. Und das, wo der Tony Iommi auch quasi John Mayall und der Eric Clapton als Einfluss für sein Gitarrenspiel anzieht. Und auch der Geezer Butler, der Jack Bruce, nennt explizit. Und ich finde es immer noch spannend, auch bisschen, dass man sieht, offenbar auch der Rossi zum Beispiel Soul-Einflüsse hat und dass sie auch Jazz, Soul als Einfluss gesehen, wo man eigentlich nicht so extrem klar rausgehört, oder? Und dass sie eigentlich aus dieser Melange Heavy Blues und irgendwie so ein bisschen andere so Spielarten das anbekommen haben, finde ich immer noch spannend. Also, weil der Schritt, wo die Transformation zu diesem monolithischen Sound stattgefunden hat, den kann ich immer noch nicht ganz nachvollziehen, über 50 Jahre später. Man hört gewisse Jazz-Einflüsse in gewissen Gitarrensachen, man hört ein bisschen im Drumming vielleicht punktuell, aber Ozzy war offenbar ein riesen Sam & Dave-Fan zu dieser Zeit, aber das höre ich in seinem Gesang weniger, aber I don't know.
Ich kann mich dem eigentlich auch anschliessen. Natürlich hört man gewisse Blues-Einflüsse, man hört sicher auch Einflüsse eben von Cream, von anderen Bands, die früher noch gesehen sind. Aber der Schritt dann effektiv zur ersten Sabbath-Platte, das ist irgendwie ein riesen Schritt. Verglichen mit all den anderen Bands, die dort rum waren, die vielleicht ein, zwei, drei Jahre vorher aktuell waren.
Ich würde sagen, wir hören noch mal schnell Mueli Gasser zu, der auch zu den Einflüssen eine Meinung hat.
Was mich noch kurz wundern würde, hast du auch vielleicht, wo du die Platte gehört hast, dass du irgendwie gedacht hast, es klingt aber schon auch ein bisschen nach dem oder ein bisschen nach dem, dass da irgendwelche, zum Beispiel Led Zeppelin, die erste, ist ja schon ein halbes Jahr vorher mindestens draussen gewesen, dass du gedacht hast...
Ich hatte ähnliche Aspekte drin. Was mich ähnlich gedacht hat, ist irgendwie die Drums gewesen, weil der Bonham hat ja hure Drums drauf angelegt. Und Black Sabbath haben das relativ tough auch gehabt. Also Zeppelin haben für mich noch mehr filigranes Spiel drin gehabt, was bei der Black Sabbath eigentlich fast nicht gewesen ist. Es ist mehr wirklich die ganz brachialen Riffs gewesen. Ich meine brachial nicht wertend, sondern mehr deskriptiv.
Hat zum Beispiel Cream irgendwie einen Einfluss gesehen werden? So irgendwie, weil das wird von ihnen selber schon einmal noch genannt.
Ja, es hat Phasen gehabt, das hat man auch im Gig gesehen. Sie haben natürlich ausdehnte Improvisationsphasen drin gehabt, wo das Gitarrentrio hinter dem Ozzy natürlich abimprovisiert hat und so. Das ist so ein bisschen ein Zeitgeist gewesen, denke ich, von damals, wo der Black Sabbath gehabt haben. Ja, aber es ist für mich auch nicht der Tony Iommi, der Black Sabbath ausgemacht hat, sondern das Ganze. Ja, das ganze Prinzip. Es hat jeder auf seinem Instrument nicht den Status gehabt von einem Überflieger, aber das Ganze ist der Paul eigentlich.
Genau, da wären wir eigentlich bei dem, was wir schon vorher herausgefunden haben. Das Ganze ist der Winner, oder?
Genau, Mannschaft ist der Star, genau das.
Was mir übrigens so gerade ein bisschen durch den Kopf gegangen ist in dieser Einflussdebatte, hat jetzt nicht direkt mit der einzelnen Performance zu tun, aber vielleicht mit dem Schritt. Was wir überhaupt nicht mehr in Betracht gezogen haben, ist vielleicht gewisse modernere, klassische Musik. Holst, wird als dem im Tritonus zitiert. Und ich bin mir jetzt nicht bewusst und ich habe auch nicht rausrecherchiert, das ist jetzt so eine spontane Gebung, ob es da allenfalls Bezüge gibt, aber...
Also ich muss natürlich sagen, gell, dass seit den 20er Jahren und 12-Ton-Musik und so ist der Tritonus quasi schon gleich behandelt worden wie Quinten und Terzen und Sechsten. Also das ist natürlich ein bisschen im Zusammenhang gesehen, ein bisschen erbärmlich, dass man jetzt dem Tritonus eine dermassen Bedeutung gibt.
Ist der Tritonus nicht sogar von der katholischen Kirche verboten worden?
Genau, also in der Kirchenmusik ist das Intervall gewesen, das man vermeiden soll, das man quasi nicht darf benutzen, weil es den Teufelsanklang hat.
Genau, wenn wir um das erste Sabbath-Album reden, reden wir eigentlich vor allem über den Song Black Sabbath. Wieso tönt denn das so bedrohlich, der Song? Du als klassischer Musiker, Fran, für dich ist das nicht wahnsinnig speziell. In der Rockmusik musst du wirklich lang suchen. Oder überhaupt in der populären Musik ist der Tritonus als Blue Note bekannt, in einer Blues-Tonleiter. Aber man lässt ihn nicht stehen. Es wird immer aufgelöst. Und was wirklich bezeichnet ist bei Sabbath oder bei diesem Song, ist, sie lassen den Ton stehen. Und das ist das, was uns so ein bisschen ein unbehagliches Gefühl gibt. Das ist der Tritonus, das ist des Teufels Ton. Und dort ist eigentlich die Gänsehaut.
Klar, und natürlich dann im Zusammenhang mit dem Wall of Sound und dem Brachial und dem Ausdruck und das so als einziges Intervall. Ich meine, das ist eigentlich Primitivität und Genialität paart völlig. Also das ist ja völlig wurscht, ob jetzt das in klassischen Begriff, also ich meine jetzt in Begriff von klassischer Musik eine geniale Erfindung ist oder nicht. Es ist oft unglaublich beeindruckend. Und nur noch das ist ja verrückt im Zusammenhang von der Poplandschaft damals. Ich meine, wir reden immer noch von einer Zeit, wo Singles rausgegeben worden sind und wo die Musik gemacht worden ist zum Tanzen, oder? Also was für ein Querschläger muss so ein Song sein, wenn Popmusik eigentlich soll die Leute zum Tanzen animieren?
Ich glaube eben mit dieser Tritonus-Diskussion finde ich den Aspekt, den du gesagt hast, Paul, dass wir haben lassen stehen, oder? Das ist eigentlich wie das Neue, oder? In dem Moment im Kontext von Blues, Rock, Popmusik. Und was denn das Ganze ausmacht, habe ich das Gefühl, das, was wir vorhin schon gesagt haben, eigentlich ist das Kollektiv, die kollektive Performance und deren Vorbedingung, dass sie die eine extrem coole Idee haben, wieder das, was es ausmacht. Weil klar, jeder macht eine super Performance auf diesem Song, aber ich glaube, es ist auch hier extrem schwierig, einen rauszunehmen. Es ist die Idee im Kontext der ganzen Performance.
Genau, und die Geschichte dahinter mit dem Gieser, der irgendwie sich ein bisschen mit Satanismus beschäftigt hat, ein Buch vom Ozzy ausgelehnt hat und dann plötzlich ist das Buch verschwunden und tatsächlich irgendwie steht irgendeine schwarze Gestalt am Ende vom Bett und er findet, er will mit dem nie mehr etwas zu tun haben und so. Es ist eigentlich absolut verrückt. Es ist eigentlich eine Band, die beschlossen hat, mit Satanismus den Rest vom Leben nicht mehr zu tun zu haben und von dem Moment an sind sie als satanistische Band gehandelt worden.
Was eigentlich ja wirklich auch mit ihren Lyrics eigentlich komplett widerlegt wird. Also wenn man After Forever später dann ein paar Blätter später liest, das ist genau das Gegenteil eigentlich von einem satanistischen Text. Das ist wirklich viel auch eine Image-Sache, wahrscheinlich, die aufgedruckt worden ist, auch vom Plattenlabel. Soviel ich weiss, ist auch das umgekehrte Kreuz bei dem Gatefold Sleeve eigentlich nicht auf ihrem Mist gewachsen, sondern das sind sie, glaube ich, selber eher überrascht gewesen.
Genau, also wie es so ist, sie haben es gesehen und haben gedacht, huiuiui, und so, aber gut, wenn es Plattenverkäufe ankurbelt, sagen wir sicher nicht nein. Aber eigentlich ist der Gieser wirklich ein verkappter Hippie. Also ich meine, da hat es durch die Platten durch den Text, wo man purste Liebe predigt. Also das ist wirklich mega süß, wirklich herzerweichend. Aber es ist ein bisschen im Kontrast dazu, dass sie immer sagen, sie hätten Anti-Hippie-Musik gemacht. Sie waren nach Kalifornien gekommen auf der ersten Tour und hätten gedacht, irgendwie, boah, wie glücklich sind da die Leute. Mit dem haben wir ja gar nichts. Wir wollen die Leute verschrecken. Aber Text vom Gieser reden eine andere Sprache.
Absolut. Sie sind auch recht politisch, wenn man jetzt an Warpigs denkt, wo leider immer noch mehr als aktuell ist, der Text. Also der hat sehr gut gealtert, was eigentlich eher traurige Aussage ist, wenn man den Text jetzt liest, ja. Dass das immer noch eigentlich 1:1 zutrifft.
Komplett. Absolute Antikriegshymne.
Okay. Jetzt wird es ein bisschen traurig. Mich noch interessieren, ob ihr die Anekdote kennen, wo der Ossi seine Eltern die erste Radioübertragung zeigt oder er weiss, es kommt jetzt im Radio. Kennt ihr die?
Haben wir nichts gehabt.
Gut, also, ist folgendermaßen. Der Ossi ist ja mega Family Guy. Er hat mehrere Geschwister, die hat ein sehr enges Verhältnis zu der Mutter und zum Vater. Hat das erste Album aufgenommen. Das Album wird tatsächlich veröffentlicht, ist kaufbar und es kommt am Radio. Und Rosi weiss, der Moment, wenn das kommt, versammelt die ganze Familie im Wohnzimmer in Birmingham mit einem kleinen Häuschen. Und es kommt und alle sind gespannt und er drüllt auf und dann kommt das mit dem Donner und dann kommt die Glocke. Und dann geht es nochmal weiter mit Donno und der Vater schaut schon ein bisschen komisch. Und dann geht es los mit dem Gitarriff. Und der Vater fragt den Ossi dann, hey, geil, du versprichst mir, du trinkst ab und zu nur ein Bier, nicht mehr, oder? Und ich glaube, also ich weiß genau, wie sich der Vater fühlt. Ich glaube, das ist so fucked up gewesen, oder? Und wegen dem ist es eben so geil.
Also für mich ist natürlich Ossi auch, ich meine, ich habe mich absolut instant verliebt in die Stimme vom ersten Moment an weg. Und ich habe mich oft gefragt, irgendwie, was ist es? Ich finde, dass Ossi das impersonifiziert, das, was wir vorher über die ganze Band gesagt haben, dass man sie ins Herz schließt, der Ossi macht, dass man ihn sofort ins Herz schließt. Und er hat eigentlich den Charakter von einer Stimme, von einem 7-jährigen Bub, der heimkommt von der Schule und sagt, er sei abgeschlagen worden. Und du möchtest ihn sofort in den Arm nehmen und ihn trösten. Und so tönt sein Gesang immer. Du möchtest ihn immer trösten. Hey, es ist nicht so schlimm. Und er hat eine Art von Verzweiflung, die extrem unter die Haut geht. Und gleichzeitig immer so ein bisschen etwas Ungelenkes, Unbeholfenes. Man hat immer das Gefühl, man muss am Ossi helfen. Und das ist eigentlich ein unglaubliches Marketingprinzip, natürlich unbewusst. Aber ich meine, so kannst du auch Platten verkaufen, indem du Mitgefühl erzeugst. Und also, Ossi, ich bin auch völlig mit euch. Wobei einfach, ich muss sagen, es gibt eigentlich kaum eine Platte mit dem Ossi, die ich den Ossi nicht geil finde. Und zu den anderen drei, Bill Ward ist für mich einfach als Typ unglaublich geil. Also wirklich so ein Sympath. Und ich liebe auch das Soloalbum Accountable Beasts. Da habe ich nochmal total Bill Ward nochmal respektieren und so. Und auch, das ist ja herzzerbrechend bei dieser Reunion, dass sie ihn nicht genommen haben. Das ist eigentlich eine Tragödie und so. Aber als Schlagzeuger muss ich sagen, irgendwie, ich will den auf keinen Fall abmachen, aber das hat einfach nie das Level von Pace oder Bonham. Aber wenn Pace jetzt Technik hat und Bonham Groove, dann hat der Bill Ward Energie. Er hat ja auch gesagt, er spielt nicht Schlagzeug, er spielt Songs. Und das finde ich ein bemerkenswertes Statement. Und das muss man Bill Ward oft lieben. Und Geezer Tony sowieso. Ich finde, dass Tony dann noch eine unglaubliche Entwicklung noch vor sich hat, nach dieser Platte. Und Geezer ist natürlich oft der Geezer. Irgendwie einfach, wie kann man den Geezer nicht lieben? Okay, jetzt haben wir über all das geredet. Können wir vielleicht eine Schlussrunde machen, was das Album bei uns für einen Stellenwert hat. Also jetzt einmal, sagen wir im Gesamtkontext Black Sabbath und natürlich logisch, wie es auch im Gesamtkontext Heavy Metal. Welchen Platz hat das hier bei euch? Fangen wir mal mit dem Philipp an.
Ja, ich finde die erste Platte, wie gesagt, sehr, sehr wichtig. Vor allem der erste Song halt natürlich, Black Sabbath selber. Ich bin aber auch der Meinung, dass mit Paranoid, der zweiten Platte, wirklich, was man heute als Metal versteht, wirklich abschließend definiert worden ist. Ja, vielleicht nicht abschließend, aber ein grosser Teil ist dort schon definiert worden. So gesehen haben die ersten zwei Platten, ja, es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Eigentlich finde ich die ersten sechs Platten wirklich alle sehr, sehr gut. Und es variiert ein bisschen, es geht ein bisschen hin und her, weil ich jetzt von denen am besten finde. Ja. Aber Ja, es ist wirklich sehr schwierig, da ein klares Statement abzugeben. Es wandert hin und her. Ich bin auch ein riesen Fan von Sabotage. Ich finde Paranoid grossartig. Ich finde Master of Reality grossartig. Volume 4 ein bisschen schwächer vielleicht bei den sechs ersten magischen Platten. Ja, tut mir schwer.
Okay, Sabbath Blood is Sabbath.
Oh, super. Super Platte, natürlich super. Technical Ecstasy, schwieriger schon. Never Say Die finde ich fast ein bisschen besser als Technical Ecstasy, muss ich sagen. Aber die Magie hat es nicht mehr so für mich gehabt, wie jetzt die ersten sechs.
Nicht zu viel verraten, weil jede einzelne Platte ist ja dann eine Folge wieder. Geil.
Ja. Was bei mir sicher einen ganz hohen Stellenwert hat, ist halt, dass sie mit dem Song Black Sabbath Blaupause gegeben haben für Doom Metal, de facto mit dem Tritonus, mit dem Thriller, darf man nicht unterschätzen. Und die wissen, ich liebe Doom Metal, ich habe wirklich jahrzehntelang fast nichts anderes gelost, phasenweise. Und da ist noch immer durch, wie schon alles gesagt worden, relativ früh, und hat Steilvorlage gegeben für viele weitere tolle Bands. Und insgesamt muss mich Philipp anschließen, ich muss sagen, es ist schwierig zu beantworten. Für mich sind es vielleicht die ersten fünf, die für mich eigentlich den wichtigsten Stellenwert einnehmen, weil ich die einfach am meisten gelost habe insgesamt. Und ich kann jetzt nicht sagen, manchmal, je nach Tagesform ist es mal eine andere, die ein bisschen oben aufschwingt, aber ist das Fundament von viel von meinem musikalischen Konsumieren, Schaffen, Genießen, whatever.
Also ich habe ein ganz anderes Gefühl jetzt mit euch in diesem Raum, wie ich heute Nachmittag hatte, weil wir haben uns ja wahrscheinlich vorbereitet und man hat den Querverweis können bringen und ja, irgendwie ist das der Song und so weiter und so fort. Ich habe ganz viele Zettel da, ich habe ganz viele Argumente, wieso dass vielleicht andere Bands das auch verdient hätten, aber nein, in dieser Konstellation jetzt bei mir reden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, sie sind grossartig, sie haben Grossartiges gemacht. Das erste Album ist jetzt vielleicht nicht, ist nicht jetzt der heilige Gral, aber es sind Versatz von einem heiligen Gral drauf, die nachher ganz wichtig sind für alles, was passiert ist in Sachen Heavy Metal Hard Rock.
Super interessant, dass ihr alle drei die ersten vier Sabbath-Alben so klar auseinanderhalten. Weil für mich war das immer so ein Block gewesen, eigentlich nur heute. Und wegen dem auch nicht erstaunlich, dass ich auf diesen Reunion-Konzerten nur Songs von diesen vier Platten gespielt haben. Für mich ist einfach die erste Black Sabbath einfach quasi das älteste Kind von diesen vier Kindern gesehen. Und ich habe immer mega Respekt gehabt, weil irgendwie einfach 1970, hallo. Aber ganz ehrlich gesagt, wirklich interessant wird es für mich erst ab Sabbath Bloody Sabbath. Und ich habe da mit jensten Leuten schon rumgestritten und so, und die lachen sich erschrant. Ich bin sogar Never Say Die und Technical Ecstasy Fan und Streicherarrangements und Chör und alles. Und alles, welcome in my club. Ja, yeah. Und dann nachher logischerweise Dio, Gillen, alles für mich klasse.
Genau, ich meine, 10 Jahre lang haben sie können so einen Platz 1 einnehmen, was irgendwie Heaviness angegangen ist. Und dann ist der Split von Ozzy und dann ist der Dio zu Sabbath gestoßen. Und ich meine, für mich, die Dio-Jahre sind für mich unglaublich geil, also die zwei Alben. Und ich meine, ja, Sabbath haben sogar 10 Jahre nach dem Grundstein für Heavy Metal sogar nochmal können den Heavy Metal neu entdecken und neu die Bands inspirieren. Und das ist für mich, wow, das musst du jetzt erstmal machen als Band.
Also das ist ja auch völlig klar, dass wir uns da klar machen, wie viele Folgen wir noch vor uns haben, an in die Tiefe gehen, von was nachher passiert ist. Aber es ist eigentlich cool, dass wir durch diese erste Folge quasi ein Album auch wieder entdeckt haben, ein bisschen für uns. Und die Wertschätzung eigentlich eher noch haben können steigern, als dass sie gesenkt ist. Also müssen wir eigentlich die Frage, die wir in unserem Facebook-Post als Ankündigung hatten, ist es berechtigt, der Legendenstatus von diesem Album oder nicht? Nehme ich jetzt mal an, müsste man einstimmig mit Ja beantworten.
Absolut, absolut.
Auf das würde ich sagen, stoßen wir noch an. Ja, genau. Also, wir sind natürlich logischerweise ausufernd geworden, aber das hat es halt so ein bisschen an sich, wenn man so eine Sendung macht. so einen Podcast. Ich hoffe, ihr habt trotzdem auch Spass gehabt, mit uns dabei zu sein, hier in diesem schön abdunkelten Raum. Es ist richtig lauschig, wo man im Geiste einfach nochmal 1970 haben Revue passieren und uns zum x-ten Mal vorgestellt haben, wie es gesehen war, damals, 22. September 1970 im Atlantis zu stehen. Uns aber ein Leben lang uns weiterhin noch werden müssen vorstellen. Macht's gut, bleibt gesund und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und bitte, unsere Neoprenanzüge stehen schon parat für einen Shitstorm. Ihr könnt uns schreiben auf unserer Facebook-Seite oder auf Instagram. Gebt einfach ein Nerdcast, N-E-R-D-C-A-S-T. Und dann noch schreibt uns alles, was euch nur in den Sinn kommt, zu dem, was wir hier jetzt gemacht haben. Hoffentlich bis gleich und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ciao.
Nerdcast. Der ultimative Schweizer Podcast für Metal-Freaks und Metal-Nerds.